Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm: Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen. Doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Jetzt kam er zur Besinnung. Er sagte sich: Wie viele Tagelöhne hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen: Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern: Schnell, holt das beste Gewand und zieht es ihm an. Steckt ihm einen Ring an seinen Finger und bringt ihm ein paar Sandalen. Holt das Mastkalb und schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Und sie begannen zu feiern. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort, und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre diene ich dir nun schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, so dass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und jetzt kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen, denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden.
Ach, so gut, dass wir den Text haben. So gut, dass wir den haben. Und ganz viele von Ihnen kennen ihn vielleicht nicht auswendig, aber wissen natürlich, die wissen, wo das steht. Lukas Evangelium, Kapitel 15. Ein ganz besonderes Kapitel in der Bibel. Eins von diesen Highlights, wo uns wunderbar Antwort gegeben wird auf die Frage, die wir uns für heute Morgen noch gestellt haben. Nach den ganzen Fragen dieser Woche war die Frage am Ende übrig geblieben. Eine schöne, gute, wunderbare Frage. Nämlich nicht nur die Frage von gestern Abend, wer bin ich, sondern jetzt die Frage, wer bist du? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Und auf die Frage, die wir ihm stellen, wer bist du, kann wer am besten Antwort geben? Natürlich er. Selbstverständlich. Er kann Antwort geben. Und es ist sehr, sehr hilfreich, ihm diese Frage zu stellen und diese Frage nach Gott nicht innerhalb unseres Kopfes und unserer Vorstellungen und unserer Überlegungen zu beantworten. Denn dann lande ich ja nur immer wieder bei meinen eigenen Gedanken und Vorstellungen. Ich muss, wenn ich wirklich wissen will, wer bist du, eine Antwort kriegen, ihn selber fragen. Und freundlicherweise hat er uns kundgetan, wer er ist. Ganz grundsätzlich hat er das kundgetan in der Bibel. Die Bibel ist das große Antwortbuch auf die Frage, wer bist du, Gott? Wer bist du, Gott? Und seit 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 eine Fülle von Aspekten, wo der Lesende, der Aufnehmende erkennen kann, wie Gott ist, wie er sich zeigt in seinem Vatersein, dem Sohn Jesus Christus, der Wirksamkeit des Heiligen Geistes, mit allen unterschiedlichen Aspekten. Aber im Neuen Testament, ja, im Neuen Testament spitzt sich das noch einmal zu. Denn da haben wir zu allem, was uns grundsätzlich in der Bibel gesagt ist, noch einmal eine Verdichtung. Und die Verdichtung besteht darin, dass Gott nicht nur über sich etwas sagen lässt, durch Mose, durch die Propheten, durch unterschiedliche Persönlichkeiten, durch die Apostel, alles was dazu geht, sondern im Neuen Testament toppt er das dadurch, dass der Vater im Himmel, dass Gott im Himmel seinen eigenen Sohn schickt. Gott schickt seinen Sohn. Und wer uns am allerbesten Auskunft natürlich geben kann über das, was Gott ausmacht, ist sein Sohn. Deswegen hat Jesus unter anderem das so wunderbar gesagt. Er sagt, wer jetzt mich sieht, wer mich, den Sohn, wer Jesus Christus sieht, der sieht den Vater. Also indem jetzt der Sohn Jesus da ist, auf dieser Erde ist und wir von ihm hören, ihn erleben, erleben wir Art des Vaters, Charakter des Vaters, Wesen des Vaters. Jesus kann das mal auf den Spitzensatz bringen und sagen, damit ihr euch nicht täuscht, ich und der Vater sind eins. Also da gibt es keinen Unterschied. Also alles, was ich bin und sage und weitergebe in meiner Person, das gilt für meinen Vater. Wenn ihr jetzt mit mir in Kontakt seid, dann wisst ihr in meiner Person, wie Gott der Vater ist. Und ab und zu hat der Sohn noch einmal ganz bewusst den Vater beschrieben. Und eine Art, den Vater zu beschreiben, geschieht in Beispielgeschichten. Und eine dieser wunderschönen Beispielgeschichten, die haben wir jetzt gerade gehört. Sie ist landläufig bekannt unter der Überschrift der verlorene Sohn oder die verlorenen Söhne oder wie auch immer. Wir wollen heute Morgen den Schwerpunkt darauf legen, zu gucken, was zeigt uns dieser wunderbare Text in Lukas Evangelium Kapitel 15 über Gott, unseren Vater. Allein, dass wir das so sagen, bringt ja schon ein Markenzeichen Gottes zum Ausdruck. Dass Gott sich uns vorstellt, nicht als ein Fluidum, ein letztes hohes Wesen, ein Energieträger oder was auch immer, sondern dass er sich so vorstellt in dieser Beziehungsfigur, dieser ganz entscheidenden Beziehungsfigur, bei allen Grenzen unserer irdischen Väter und unserer eigenen Vaterschaft, ist das ganz tief in der Menschheit verankert, was es heißt, ein Vater zu sein. Und jetzt sagt Gott von sich, ich bin dir gegenüber Vater. Und das wieder zum Ausdruck bringen. Und das kommt im Lukas-Evangelium im Kapitel 15 sehr schön zum Ausdruck. Es sind ja eigentlich drei Texte. Wir haben den größten, den längsten, den gewichtigsten gesagt. Aber in allen drei Texten davor geht es immer um ein Paar, immer um ein Wortpaar. Nämlich etwas ist verloren und wird gefunden. Verloren und gefunden. Verloren und gefunden. Am Anfang wird nur ein Schaf verloren und dann wieder gefunden. Im zweiten Beispiel wird ein bisschen Geld verloren und wieder gefunden. Aber im dritten, das haben wir gehört, geht ein Sohn, ein Kind verloren und wird gefunden. Und das ist die Grundlinie, die hinter all diesen Erkenntnissen drinsteckt, die Jesus über seinen Vater sagt, dass er aus seiner Perspektive, aus der Perspektive Gottes, Menschen als verloren ansieht. Die sind weg in Bezug zu ihm. Die sind nicht da, wo sie eigentlich hingehören. Die leben nicht in der Gemeinschaft, wie es eigentlich gedacht ist. Und das ist die Grundbefindlichkeit, die uns hier dieser Text wiedergibt. Und jetzt sagt Gott eben nicht, gut, dumm gelaufen, kann passieren. Dann mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Das geht nicht. Das geht nicht. Und deswegen danke ich euch ganz besonders für dieses gerade noch vor dieser Ansprache gesungene Lied. Weil da ist in Gott etwas, das ihn hindert, mit dem Zustand der Verlorenheit, der Entfernung, sich zufrieden zu geben. Er kann es nicht, weil wir Menschen, weil sie, weil du, weil ich ihm zu wichtig sind. Es geht nicht. Er kann nicht ohne uns sein. Ich weiß, es geht mir doch genauso. Wir können uns das gar nicht vorstellen. Wir sind jetzt nicht so in unserer Selbstüberheblichkeit weggeflogen, dass wir sagen, ja selbstverständlich, was soll auch Gott ohne mich machen? Das umgekehrt, wir sagen, was willst du denn mit mir? Wozu brauchst du mich denn? Du bist Gott. Du hast den Himmel. Du hast deine himmlischen Wesen. Du hast alles. Ich kann es nicht verstehen. Aber seien Sie mal ehrlich, haben Sie schon auf irdischer Ebene das Phänomen von Liebe schon begriffen? Schon da stehen wir ja manchmal daneben und denken, warum jetzt der die liebt? Oder die den? Erschließt sich uns nicht unmittelbar? Oder wie auch immer, das ist ja schon auf der Ebene für uns eigenartiges Phänomen, was jetzt nicht nur auf ein paar chemische Prozesse zurückführen lässt. Schon auf einer menschlichen Ebene ist das ein ganz besonderes Geheimnis. Geliebt zu werden und zu leben und jetzt umgekehrt auf der Ebene zu Gott, da haut es uns einfach die Sicherung raus. Da haut es uns einfach die Sicherung raus. Und Gott sagte, versteh's nicht, aber höre es bitte. Ich kann ohne dich nicht sein und ich kann nicht aufhören, dich zu lieben. Und wenn Sie den Rest vergessen, dann behalten Sie den Satz. Ich kann ohne dich nicht sein, ich kann nicht aufhören, dich zu lieben, sagt Ihnen Ihr Gott. Wie war das denn? Wir brauchen es ja gar nicht großartig erklären. Wir entdecken diese unglaubliche Freiheit in diesem Vaterhaus. In diesem Vaterhaus wird niemand festgehalten. Und wenn dieser Sohn gehen will, dann kann er gehen. Das zerreißt dem Vater das Herz, ja, aber er kann gehen. Freiheit, ich sage das immer wieder ganz bewusst, weil da manchmal so der ein oder andere Irrtum vorliegt. Freiheit ist Markenzeichen des Charakters unseres Gottes. Denn zwischen ihm und den Menschen, mit denen er zusammen sein wird, besteht eine Freiwilligkeit in der Beziehung, in der Gemeinschaft, in dem Miteinander. Er zwingt nicht. Und deswegen geht der Sohn. Der jüngere Sohn geht. Wir können jetzt über die Motivritte nachdenken und landen unglaublich schnell bei uns. Schauen Sie sich Ihre Biografie an. Da braucht es gar nichts Dramatisches, dass man in einer Position landet, wo eine unmittelbare Gemeinschaft, eine unmittelbare persönliche Beziehung mit Gott keine Rolle mehr spielt. Das sind Ihre und meine täglichen Entscheidungen, aus denen ein Leben wird, und dann bin ich nicht mehr da, wo ich hingehöre. Und dann passiert im Vollzug eines Lebens, der Jahre und der Jahrzehnte, auch eine ewig lange Kette von Dingen, wo wir gerne gedacht hätten, könnten wir das Rad nochmal zurücktreten. Können wir nochmal hinter diesen Satz, können wir nochmal hinter diese Tat, können wir nochmal hinter diese Ereignisse, kann ich das? Nein, ich kann nicht. Mein Leben mit all seinem Ballast, seiner Schuld, seiner Gebrochenheit, das ist da. Ich bin nicht mehr im Vaterhaus. Im Vaterhaus hatte ich unendliche Freiheit. Und der Mensch, die Menschen, wir haben sie insofern missbraucht und uns insofern massiv geschadet, als wir aus diesem Vaterhaus weggelaufen sind. Ja. Aber das Besondere an diesem Text ist ja nun tatsächlich, dass diese, wie einer gesagt hat, diese eigenartige, ungesunde Emanzipation, eine ungesunde Emanzipation, dass sie dazu geführt hat, dass der dann zur Besinnung kommt. Dieser Sohn kommt zur Besinnung. Und ich weiß nicht, ob das für ihre Biografie eine Rolle gespielt hat, dass sie zur Besinnung gekommen sind. Dass sie über ihr Leben, über ihre Biografie nachdenken, sagen, ist das eigentlich gut so, was ich da mache? Wo ich bin, in der Distanz zu Gott, ohne ihn, gegen ihn, mein Leben ablebe, irgendwann meinen Gerichtstermin bei ihm haben werde, ist das das, was ich will? Ist das das? Und dann sitzen sie sogar im Gottesdienst auf der Langensteinbacher Höhe und denken, komme ich eigentlich jetzt mal zur Besinnung? Mache ich so weiter? Und er sagt, nee, ich will nicht so weitermachen. Was für eine Schönheit. Es gibt so ein altes Wort, das so in Misskredit geraten ist. Buße. Buße heißt eigentlich auf Deutsch nur einfach Umkehr. Meint gar nicht das, was in Flensburg passiert ist. Sondern Buße meint, ich kehre um. Ich habe die Chance, nicht so bleiben zu müssen und nicht da bleiben zu müssen, wo ich bin. Das ist doch ein Privileg, ein absolutes Privileg, das Gott den Menschen gibt. Und tatsächlich, der tritt um. Und die Gefühlslage auf dem Weg nach Hause, die kann man jetzt sich ungefähr vorstellen. Und er geht Richtung Vaterhaus und traut seinen Augen nicht. Das ist einer der schönsten Momente überhaupt. Der traut seinen Augen nicht. Da steht sein Vater. Da steht sein Vater. Und der steht nicht so da. Könnte er ja auch. Sondern der steht so da. Der steht so da. Ich weiß nicht, ob Sie einen emotionaleren Moment in der Bibel kennen als den. Und Gott sagt, gut, dass du kommst. Gut, dass du, mein Mensch, zurückkommst zu mir, deinem Schöpfer, deinem Gott und in Jesus, deinem Vater. Das ist unser Gott. Sie fragen, wer bist du? Und er steht so da. Sehen Sie das? Sehen Sie das für sich? Dann merken Sie, das ist ja nicht nur einfach eine Erkenntnis, eine Information. Das führt ja dazu, dass sie reagieren müssen. Sie müssen reagieren. Es gibt doch Infos, da müssen Sie nicht reagieren. Wenn Sie Informationen kriegen, wann die S-Bahn wie und wann nach Karlsruhe fährt, dann denken Sie, ja, ist nett. Wenn auf jemanden zugeht und ihn sagt, ich liebe dich, und sagen, jo, dann gibt es eine gewisse Störung. Das heißt, sie sehen den Vater da stehen und sie haben doch ihn gefragt, wer bist du? Und der Vater sagt, du, das bin ich. Unglaublich. Und das ist jetzt nicht nur mal so ein kurzes, was wir vorhin hatten, so einen kurzen emotionalen Hype und dann geht's runter und dann kommen wir ins Kleingedruckte des Vertrags und dann, sondern diese Art des Vaters, die bestimmt jetzt alles, was jetzt kommt. Freude, Festessen, Kleidung, Schuhe, Einsetzen in seine Rechte, das gesamte Set, man atmet auf und freut sich mit diesem Sohn. Das ist ja unglaublich, das ist ja unglaublich, das ist ja unglaublich. Und dann kommt der große Bruder. Und eine Bedeutung vom großen Bruder ist, eine Bedeutung, dass der normal reagiert. Der ist wie wir. Der ist wie wir. Peinlich, aber wahr. Der rechnet. Der überlegt. Der hat ein Ranking. Der weiß, wie Menschsein läuft. Und wo auch eine Grenze ist. Und wie man das zu beurteilen hat. Der ist wie wir. Und der wird ganz bewusst nochmal als Verstärker in diese Geschichte eingezeichnet. Damit nur eins deutlich rauskommt. Gott ist nicht wie wir. Gott ist nicht wie wir. Halleluja. Wenn Gott so wäre wie ich, das wäre die Katastrophe. Wenn seine Liebe eine Liebe wäre wie die meine, vergiss es. Aber er ist anders. Er ist anders. Und er nimmt diesen bockigen, störrischen Sohn und versucht, ihn rüberzuziehen in die Art, wie er sie hat. Ob es ihm gelungen ist, der Text hört offen auf. Aber der Verstärker, der ist hoffentlich da. Wo sie gedacht haben, ist da vielleicht doch ein Schatten, gibt es vielleicht doch eine Grenze, hört es irgendwann auf, kann ich mich da ganz drauf verlassen? Das sagt Lukas 15, du. Gott ist der ganz, 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 ganz andere. Wie ist er denn? So ist er. So ist er. Er kann nicht anders. Er kann nicht anders. Es gibt eine gewisse Unmöglichkeit bei Gott, dem nichts unmöglich ist. Er kann nicht aufhören zu lieben. So ist er. Und viele von uns, meine Person eingeschlossen, sind heute Morgen da und sagen, ja, danke, hoffen Sie sagen danke. Danke, Andreas, dass du uns an diese ja so uns unendlich bekannte Tatsache heute Morgen erinnert hast. Denn selbst bei uns alten Hasen im christlichen Glauben gibt es manchmal so eine gedanklich-emotionale Demenz. Dass wir das vergessen. Dass wir das vergessen, dass wir im Vaterhaus angekommen sind. Und deswegen darf ich Sie, die mit mir schon so lange im Vaterhaus sind, an das Glück Ihres Lebens erinnern. Und dass Sie heute sich einfach mal ein bisschen wohlfühlen im Vaterhaus Gottes. Gehen Sie mal Ihre Grundstücksgrenzen ab mit dem Vater und Ihre Herden und ihre Eigentum und ihre Beziehung und ihre Gemeinschaft und alles, was sie so beim Vater haben. Was hat er dem Sohn gesagt? Du warst doch immer, gehört alles dir. Genießen Sie den Sonntagnachmittag im Vaterhaus. Und bitte, seien Sie mit mir nicht so blöd. Morgen, weil Montag ist, aus dem Vaterhaus rauszugehen. Sonst bleiben Sie schön drin. Denn im Vaterhaus passiert alles. Im Vaterhaus kriegen Sie Ihre Kraft, Ihre Anweisung, Ihre Korrektur, Ihren Rüffel, alles. Passiert alles im Vaterhaus. Ihre Erziehung, Ihren Trost, Ihre Hilfe, alles im Vaterhaus. Bitte, bitte genießen Sie und nehmen Sie mit mir, die wir schon lange im Vaterhaus angekommen sind, dieses Vaterhaus. Und dann nehmen Sie es wahr, was am Ende vom 23. Psalm steht. Und ich werde bleiben. Ich werde bleiben im Haus des Herrn für Für immer. Für immer. Ich werde sogar bleiben im Haus des Herrn, wenn meine irdische Zeit zu Ende ist. Dann komme ich ja noch mal ganz anders ins Vaterhaus. In seine Welt. Das ist eine. Und für sie, die sie so noch nicht im Vaterhaus angekommen sind, ich kann sie nur einladen, auf das, was der Vater selbst ist, zu reagieren. Er steht ihrer Person gegenüber so da. Er steht so da. Und jeden Tag später, den sie in diese Arme kommen, ist ein verschenkter Tag. Und deswegen ermutige ich sie, diesen Tag heute zu nutzen, im Vaterhaus anzukommen. Wie kommt man im Vaterhaus an? Ach, gehen Sie doch zu ihm. Gehen Sie doch zu ihm. Sie können es ihm einfach sagen. Sie können es ihm, seinem Sohn, Jesus Christus, sagen, dass sie im Vaterhaus ankommen wollen, dass sie zu ihm gehören wollen. Sie können mit einem schlichten, einfachen Gebet den Fuß setzen ins Vaterhaus. Den Fuß setzen ins Vaterhaus. Sag, jetzt bin ich da. Ich bin zu Hause. Ich will es Ihnen so sagen. Kommen Sie nach Hause. Kommen Sie nach Hause. Kommen Sie nach Hause. Wir haben diesen Tagen das so miteinander praktiziert, dass wir ein Hilfsinstrument des Nachhausekommens eingesetzt haben. Ein Gebet, mit dem Sie es ihm sagen können. Und das Gebet wird eingeblendet und viele von uns kennen das. Sie können es sich auch nachher noch holen bei den Mitarbeitern, liegt irgendwo rum. Und es ist eine dieser ganz besonderen Möglichkeiten, nach Hause zu kommen zum Vater. Ich lese einmal diesen Text vor. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und ich nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Da ist es. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Und mit diesen Worten kann man im Vaterhaus ankommen. Und ich möchte gerne dieses Vaterhausgebet beten. Und wenn es Ihres ist, dann dürfen Sie mitbeten. Herr Jesus, ich brauche dich. Danke, dass du für meine Sünde am Kreuz gestorben bist. Ich öffne dir die Tür meines Lebens und ich nehme dich als meinen Erlöser und Herrn an. Danke, dass du mir meine Sünde vergibst und mir ewiges Leben schenkst. Durch dich bin ich Kind des Vaters. Bitte übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben möchtest. Amen. Herr Jesus Christus, und du bist es, der es gehört und aufgenommen und wahrgenommen hat. Wer in unserer Mitte oder im Livestream oder wie auch immer diese Worte zu dir gesagt hat. Und wir danken dir für jeden, der seine Schritte ins Vaterhaus gemacht hat. Und bitten dich, dass du dieses Ankommen im Vaterhaus segnest, bestätigst. Wir möchten dich ganz herzlich bitten, dass Menschen, die im Vaterhaus ankommen, auch in unserem Umfeld, denen, die mit im Vaterhaus schon sind, ihre Kontakte und ihre Wege und Möglichkeiten finden. Dass keiner allein bleiben muss, ohne Hilfe, ohne Begleitung auf seinem Weg im Vaterhaus. Und wir möchten dir von ganzem Herzen danken für die zurückliegenden Tage. Und wir danken dir für diese Gespräche und für das Kennenlernen von Menschen auf dem Weg zum Vaterhaus. Und bitten dich auch an diesem Morgen, dass diese Wege zu dir führen und Menschen ankommen bei dir, dem liebenden Vater. Und wir, die wir schon so lange teilweise, schon so lange bei dir im Vaterhaus sein dürfen, wir wollen dir heute Morgen einfach von ganzem Herzen dafür danken. So sehr dafür danken, dass du unserer ganzen Begrenztheit, unserer Gebrochenheit, unserer Durchschnittlichkeit oder wie auch immer wir uns das so beschreiben mögen, dass du uns so unaufgehbar lieb hast. Das tut uns so gut. Danke, dass uns das neu wieder zugesagt wird. Dein Wort gilt. Deine Liebe steht. Und wir bitten dich, dass wir eine Woche im Vaterhaus erleben, die vor uns liegt, wo du in all deinen Bezügen mit uns und für uns da bist und wir für dich, unseren himmlischen Vater. Wir sind so froh, dass wir dich, diesen himmlischen Vater, anbeten und anreden dürfen mit den Worten, die uns dein Sohn gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.